Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Hallo, mein Name ist Stefan Waldhauser. Ich bin der Verwalter des Hightech-Stockpicking-Wikifolios.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Stefan. Servus.
Hallo Peter, grüß dich.
Ja, noch frohe Ostern, das darf sein. Wir treffen uns gleich am Dienstagmorgen nach Ostern. Hightech-Stockpicking. Wer macht die Rekorde an den Börsen? Eigentlich müsstest du doch einer der glücklichsten Menschen sein mit deinem Hightech-Stockpicking-Wikifolio. Du hast genau den richtigen Riecher, oder?
Naja, ich würde mal sagen, den richtigen Riecher hätte ich, wenn ich die ganzen Hypes, die in den letzten Jahren so gewesen wären, mitgegangen wäre und vor allem dann im richtigen Moment vom Hype wieder abgesprungen. Was hatten wir nicht alles an Hypes in der Technologie? Da waren mal die E-Auto-Hersteller, die jetzt anfangen, pleite zu gehen. Ich rede nicht von Tesla, ja, Tesla wird nicht pleite gehen, aber die kleineren Alternativen. Dann hatten wir den Wasserstoff-Hype, der zerplatzt ist. Und jetzt haben wir den KI-Hype, der natürlich viel mehr ist als ein Hype. Aber das, was um die KI-Aktien herum passiert, ist natürlich ein Hype. Und von all dem habe ich mich immer schön ferngehalten. Ja, jetzt kannst du sagen, könnte ich sagen, beabsichtigt. Natürlich, weil ich die Hypes nicht mitgehen will. Aber auch, weil ich sie nicht rechtzeitig erkannt habe. Ja, also in der Nvidia, wenn ich da natürlich gewusst hätte, was da passiert, wäre ich auch gerne dabei. Aber diese Performance, die du da siehst bei mir und wenn du ins Portfolio reinguckst, sind ja meistens Tech-Aktien aus der zweiten Reihe, die eben nicht gehypt sind, die vernünftig bewertet sind. Und ich habe diese Performance erzielt mit Werten aus der zweiten Reihe, Small- und Mid-Caps. Das ist das, worauf ich eigentlich stolz sein kann, dass immer noch eine ansehnliche zweistellige Performance da ist, ohne Nvidia, ohne eine Tesla jemals gehabt zu haben und diese ganzen Werte, mit denen es ja so einfach war, Geld zu verdienen in Technologie in den letzten Jahren. Ja, wenn man nur die großen halt ins Depot genommen hat.
Ja, das stimmt. Also Performance momentan
13,5% pro Jahr im Durchschnitt. Das letzte Jahr, da bin ich auch sehr, sehr glücklich, wie das gelaufen ist, muss man sagen. Das ist eine schöne Erholung nach diesem fürchterlichen Drawdown, den auch ich hatte in dem Technologie-Crash 2022. Von dem habe ich mich schon ganz gut erholt. Im Gegensatz zu einigen Tech-Fonds ist da jetzt wieder Land in Sicht. Wenn ich Land sage, dann meine ich natürlich neue historische Höchstkurse. Dafür brauchst du immer noch eine weitere gute Erholung. Aber wenn ich mir so angucke, wie mein Portfolio aufgestellt ist, was da hochgewichtet ist, bin ich da sehr optimistisch, weil es eben nicht den Hype bedient hat.
Aber nennen wir die Performance nochmal komplett. Also 168,5% seit Beginn, seit 2016, im Durchschnitt 13,5% Performance pro Jahr und 30,5% im Jahr. Die zweite Reihe, die ist ja auch wichtig. Ich meine, du hast ja nicht nur Russell 2000 Dinge dabei. Schauen wir doch mal rein. Ich glaube, einer der spannendsten Werte mit der höchsten Performance bei dir ist ja Shopify. Drin lassen, laufen lassen, oder?
Ja, wenn du anguckst, die Gewichtung bei mir ist ja schon seit langer Zeit sehr, sehr gering. Ich finde Shopify seit Jahren eigentlich zu teuer. Ich wollte mal einen so einen Ten-Bagger hier bei mir im Portfolio stehen lassen, aber mit 0,3% gewichtet. Also ist ja fast nicht der Rede wert. Kann man mit geringer Gewichtung laufen lassen, aber jemand, der jetzt Shopify hochgewichtet im Portfolio hat, weil er anders als ich nicht reduziert hat, dem würde ich schon raten, auch mal bei Shopify Gewinne mitzunehmen. Shopify ist ein sehr, sehr Premium-Unternehmen zum Premium-Preis. Muss nicht unbedingt hochgewichtet sein, deswegen siehst du es bei mir auch ganz unten in der Gewichtung. Aber natürlich mit einer tollen Erfolgsstory. Shopify hatte ich ja schon kurz nach dem Börsengang ins Portfolio aufgenommen und jetzt sehen wir da, ich glaube, 1600% plus oder so.
Macht ja auch Sinn, je höher eine Aktie steigt, dass die Gewichtung sinkt, um dein Risiko zu reduzieren dann.
Ja, wobei höher steigt, bedeutet ja nicht, dass der Kurs hoch ist, sondern dass die Bewertungskennzahlen, wie man auch immer man das misst, Enterprise Value Sales Verhältnis ist bei Technologiewerten ja sehr oft das Gängigste. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf den Cashflow. Also ich gucke mir nicht das Kurs-Gewinn-Verhältnis an, sondern ich gucke mir das Enterprise Value zu Cashflow-Multiple an, was vergleichbar ist mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, aber besser auf Technologiewerte passt.
Nennen wir ein paar Aktien. Du hast im Schnitt 15 drin. Arista Networks, Pure Storage, Alphabet, CrowdStrike, Uber, Airbnb. Was sind denn für dich die richtigen Überraschungen, wo du selber überrascht warst von der Performance?
Boah, also eigentlich das, was du hier an 15 Werten von mir findest, ist mehr oder weniger immer High Conviction von mir gewesen. Also ich bin ja einer, der sich die Unternehmen ganz genau anguckt und dann, wenn ich wirklich Überzeugung entwickelt habe, die kaufe, auch langsam einsteige. Also bin jetzt neu eingestiegen bei PayPal. Wenn du reinschaust, ist noch kleingewichtet. Die Überzeugung ist noch nicht so groß. Da gibt es ein neues Management. Ich sehe viel Potenzial. aber will da erst Beweise sehen, auch in den Zahlen, und dann würde ich das weiter ausbauen. Insofern also, überraschend ist es eigentlich nicht. Für mich ist überraschend, dass einige Werte seit Jahren nicht von der Stelle kommen, wo ich sage, sie sind doch eigentlich viel mehr wert. Ja, wenn du jetzt eine Warner Brothers Discovery nimmst, die hervorragend gemanagt sind und trotzdem nach dem Spin-off von AT&T, Warner, da wird nur auf die Verschuldung geguckt, obwohl die im Griff ist. Wenn man sich die Zahlen da mal genauer anguckt, klar ist das eine schwierige Industrie, die Medienindustrie. Und klar gibt es den Cord-Cutting-Trend, sodass die Gewinne aus der Legacy-Medienwelt verloren gehen. Aber wenn man Warner Brothers wirklich analysiert, die haben neben Disney und Netflix natürlich aus meiner Sicht ganz klar das Zeug, da die Nummer 3 weltweit zu sein. Und ja, es ist schön, dass es solche Werte gibt, weil mit denen kann ich wirklich gut und beruhigt schlafen, auch wenn insgesamt Technologiebörsen schon wieder sehr teuer geworden sind.
Mhm. Nochmal zurück zu PayPal. Die Frage hatte ich vorbereitet, warum du PayPal eigentlich drin hast. Also du bist überzeugt, die neuen Manager machen Strich drunter und machen alles richtig dann. Und weil PayPal hat ja eigentlich ein Problem, dass andere Zahlungsanbieter viel beliebter werden. Und da kommen ja immer mehr. Also natürlich neben Visa und den Großen, aber auch ganz normal Zahlen per Handy, Zahlen per Apple Pay, Zahlen per Google Pay.
Ja, das ist das, was man so immer liest in der Headline. Und wenn man dann näher reinguckt in die Zahlen, was stimmt ist, dass die aktiven User zurückgegangen sind bei PayPal die letzten 1-2 Jahre. Wenn man sich aber anguckt, wie aktive User definiert werden, dann sind das all die, die, was weiß ich, im letzten 12 Monaten mal aktiv waren oder so. Die sind ja eigentlich nicht relevant. Relevant sind die, die monatlich immer wieder mit PayPal benutzen und PayPal als hauptsächliches Zahlungsmittel benutzen im Online-Zahlungsverkehr. Und diese Zahl ist sogar hochgegangen, auch kurzfristig im letzten Quartal. Insofern, ich bin aufgrund des riesengroßen Netzwerkes von PayPal sehr, sehr davon überzeugt, dass es eigentlich ausreichend ist, was die jetzt an Kunden schon haben. Es geht nicht darum, dass sie noch 100 Millionen Kunden dazu gewinnen. Es geht darum, dass sie mit den Hunderten von Millionen Kunden, die sie haben, vernünftiges Geschäft machen und da konkurrenzfähig bleiben. Ich kann das nicht erkennen, dass der Apple Pay, Google Pay, was auch immer, ihnen, sagen wir mal so, ich kann nicht erkennen, dass in absehbarer Zukunft ihnen da das Wasser abgegraben wird. Ich halte das neue Management für sehr, sehr fähig. Ich halte die Möglichkeit, hier auch Financial Engineering zu betreiben, sprich Aktien zurückzukaufen aus den riesigen Cashflows. Wenn das Unternehmen besser gemanagt wird, wird da einiges möglich sein. Und ich sehe PayPal nicht auf dem absteigenden Ast. Du kennst wahrscheinlich hier mein Projekt vom Aktienguide. Da hatten wir auf PayPal-Implementierung verzichtet. Also die Kunden konnten nicht mit PayPal bezahlen. Haben es vehement gefordert. Dann haben wir es vor einem Jahr ungefähr eingeführt. Und jetzt schon ist es über ein Viertel aller Zahlungen mit PayPal. Das ist jetzt nur eine Stichprobe für den deutschsprachigen Raum. Weiß nicht, wie das, weil es das System eben sich an die deutschsprachigen Kunden wendet. Aber mir zeigt das auch so anekdotisch, wie wichtig PayPal ist. Und auch die Zahlen belegen das, ja. Klar, kleinere Wettbewerber haben es vielleicht leichter noch zu wachsen von der Anzahl der Kunden her. Aber PayPal ist so stark. Ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt erst begonnen, eine Position aufzubauen. Warten wir mal die nächsten 2 Quartale ab. Es kommt bei mir auch vor, dass ich dann so eine Position wieder beerdigen muss. Aber die Aktie ist attraktiv bewertet und hat viel mehr Potenzial als Risiko. Und das ist der Grund, warum sie jetzt im Portfolio ist.
Ja, schauen wir nochmal weiter rein in deinen Käufen und Verkäufen. Arista Networks war ein Verkauf. Warum?
Ja, Verkauf ist eine Reduzierung. Wenn du anguckst, was ich zuletzt so reduziert habe, dann war das Arista Networks, Pure Storage. Das sind die Werte, die jetzt teuer geworden sind, weil sie mit hochgespült wurden und unter die sogenannten KI-Schaufelverkäufer-Aktien fallen. Also ich würde mal sagen, die Bewertung von Arista ist schon grenzwertig. Arista ist eines der besten Tech-Unternehmen überhaupt. Ich habe sie ja schon lange im Portfolio. Sie stehen auch 500% im Plus. Habe sie jetzt auf 5% Gewichtung reduziert. Das ist meine Art zu investieren. Von Aktien, die teuer geworden sind, immer mal ein bisschen was zu geben, auch um Barreserve wieder aufzubauen und Mittel frei zu machen für zum Beispiel PayPal. In so einem Wikifolio hat man ja nicht wie in einem privaten Portfolio die Möglichkeit, externe Mittel reinzugeben, sondern wenn man neue Aktien aufnehmen will, muss man irgendwas anderes dafür verkaufen. Und Arista Networks mit 5% Depotgewichtung Finde ich sehr, sehr angemessen, sehr, sehr gut. Ich denke nicht im Traum daran, Arista Networks komplett zu verkaufen. Die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Aber immer mal ein bisschen was von solchen Gewinnen mitzunehmen, ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie.
Stellen Sie uns mal bitte Pure Storage vor.
Pure Storage ist der führende Hersteller für Flash-Speicher. Das ist die Art und Weise, Pure Storage vielleicht nicht so ganz sexy zu beschreiben. Ja, es geht um Storage. Es geht um Storage. Flash-Speicher steht jetzt auch als Alternative zu den klassischen Magnetplatten-Speichersystemen zur Verfügung. Also nicht nur für kleinere Speicher, also Flash-Speicher sind sehr, sehr schnell, viel, viel schneller als die klassischen Magnetplattenspeicher. Und gerade für KI-Anwendungen braucht es natürlich unglaublich schnellen Speicher. Deswegen gibt es jetzt eine KI-Fantasy in Pure Storage. Die Firma ist absoluter Technologieführer, sehr, sehr innovativ auch in der Art und Weise, wie sie ihren Storage anbieten. Sehr, sehr viel geht da auch auf Subskriptionsbasis jetzt. Also Pure Storage ist so eine Firma als Hardware-Hersteller gestartet. Jetzt ist aber der Softwareanteil fast schon 50%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und es gibt gute Gründe, warum, wenn man Bewertungskennzahlen anguckt, Pure Storage heute schon mehr wie ein Softwarehersteller bewertet wird als wie ein Hardwarehersteller. Also dieses Premium-Preisaufschlag gegenüber klassischen Speicherherstellern ist gerechtfertigt. Nichtsdestotrotz, das Wachstum von Pure Storage ist in letzter Zeit gar nicht so toll gewesen. Die Aktie aber unglaublich gut gelaufen in den letzten 2 Jahren. Auch da stehe ich mit weit über 300% im Plus und habe einfach auch auf diese 5% reduziert, weil ich glaube, dass dieser KI-Hype langsam aber sicher zu Ende geht. Und dann wird es Rückschläge geben, nicht nur bei Nvidia, sondern auch eben diesen Aktien aus der zweiten Reihe. Und dann will ich da nicht mehr so exponiert sein.
Wahrscheinlich wird es dann überall einen Rückschlag geben. Was glaubst du, wie weit und wie lang kann dieser Trend noch anhalten? Auch am Markt, 18.500 im DAX. Ich hätte es persönlich nicht erwartet zum Start des Jahres, dass wir überhaupt so weit laufen.
Ja, vor allem innerhalb von 3 Monaten. Ne? Also eigentlich haben wir ja innerhalb von den ersten 3 Monaten des Jahres schon die Performance gemacht, die wir uns so für ein ganzes Jahr erhoffen. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie es weitergeht. Und deswegen finde ich so wichtig, dass man momentan nicht in den gesamten Markt investiert ist. Klar, wenn man jetzt überzeugter ETF-Anleger ist, dann bleibt man dabei und dann muss man da eben zugucken, wie es auch mal runtergeht und das aushalten, und das ist ja auch kein Problem. Aber als Stockpicker versucht man sich natürlich schon so zu positionieren, dass Werte, die eben nicht zu teuer sind, wo der faire Unternehmenswert immer noch unter dem Börsenkurs liegt, ja, hoch zu gewichten. Und da gibt es ja Werte, ja, die Fintechs. Bei mir hier der Lending Club, den ich im Portfolio habe, sogar Nummer 1 gewichtet momentan, wird weit unter dem inneren Wert bewertet, so als ob das Unternehmen ja Verluste schreiben würde. Und klar, es ist ein denkbar schwieriges Umfeld für solche ja kreditgebende Banken, was Lending Club ja ist. Also Lending Club, ich sage es hier nochmal, ist nicht mehr der Peer-to-Peer-Lender, der sie mal waren. Die haben das Geschäftsmodell des Peer-to-Peer-Lendings erfunden, aber aufgegeben, weil sie damit nicht profitabel geworden sind. Es ist jetzt eine Marktplatz. Bank, es ist mit Banklizenz nationsweit, USA-weit und so weiter, wird weit unter Buchwert bewertet, obwohl selbst in der größten Krise mit ganz schnell steigenden Zinsen in jedem einzelnen Quartal das Unternehmen schwarze Zahlen geschrieben hat. Gewinn ist eingebrochen, aber schwarze Zahlen sind geblieben. Und es gibt keinen Grund, warum so ein Unternehmen dauerhaft unter Buchwert gehandelt werden sollte. Also, das sind so Beispiele, da könnte ich jetzt 4, 5 aufzählen, vor allem die bei mir hochgewichtet sind. Da hat jedes einzelne Unternehmen seine Geschichte, warum es eigentlich so billig gehandelt wird. Und ja, damit kann man dann auch in so eine Marktkorrektur reingehen, wobei ich dir recht gebe, wenn es kracht, dann werden wahrscheinlich auch solche Werte erstmal nicht ungeschoren davon kommen. Aber meine Erfahrung ist, dass es dann mit diesen Werten, die sowieso schon preisgünstig waren, nachdem dann wieder mal so ein Crash gekommen ist, oder muss ja kein Crash sein, eine scharfe Korrektur, dass es dann mit denen auch wieder sehr schnell wieder bergauf geht.
Ja, weil viele dann die Chance sehen und sagen, okay, da steige ich jetzt ein.
Genau, gerade die Small Caps, es ist ja eine ganz, ganz krasse Unterbewertung der kleineren Werte gegenüber den Standardwerten zu beobachten.
Zum Abschluss noch, welche Werte hast du momentan so auf deiner Watchliste, wo du sagst, naja, mal schauen, wen ich verkaufe, damit ich sie reinnehmen kann, fairer Wert wäre da?
Also Technologie ist momentan wirklich ein bisschen schwer, weil die Premium-Unternehmen wirklich einen Premium-Preis gehandelt werden. Da warte ich tatsächlich auf diesen berühmten Crash, wo sowas mal wieder 30% abraucht. Und dann würde ich mir eine GitLab zum Beispiel gerne ins Portfolio nehmen, die mir aber zu teuer ist. Aber ein bisschen fernab von der Technologie. Hier in dem Portfolio, über das wir gerade reden, ist ja wirklich ein reinrassiges Technologieportfolio. Aber ich beschäftige mich auch viel mit Wachstumsunternehmen, was jetzt nicht unbedingt mit Technologie zu tun hat. Der Sportartikelhersteller Lululemon, weiß nicht, ob du den kennst, kanadisches Unternehmen, ist auch gerade um 25% aufgrund einer enttäuschenden Guidance korrigiert.
Spezialgebiet für Yoga, viele Sachen, ne?
Damit haben sie angefangen, mit Yoga ganz genau, aber machen das jetzt sehr geschickt, wie sie sich weiter diversifizieren. Gibt's jetzt sogar Schuhe, hätte ich überhaupt nicht mit Lululemon in Verbindung gebracht. Jedenfalls, die Wachstumsstory ist absolut intakt. Und wenn man sich mal den Spaß macht und guckt Lululemon im Vergleich zu Nike und Adidas an, dann sieht man, was das für eine Wachstumsstory ist, obwohl das jetzt auch ein Milliardenunternehmen bereits ist. Und ja, also sowas würde ich jetzt privat wahrscheinlich eher investieren. Das kommt aber nicht in Frage für das Wikifolio, weil es eben Sportartikel ist und nicht Technologie. Also es gibt schon einige Unternehmen. Natürlich, meine Watchlist ist irre lang. Aber das hängt dann wirklich immer vom Preis ab. Eine PayPal hat es auch da jetzt reingeschafft, weil die Bewertung so arg attraktiv war.
Stefan, ich danke dir. Danke.
Ich danke dir, Peter. Tschüss.
Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie.
Der Börsenpodcast.